Attention.
Fast live.
Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde, wo ein Begriff wie Damentennis mit Recht auf dem Index gelandet ist, das Football-Team in Washington genauso genannt wird und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
Hey guys, it's Michaela Schifrin.
Oder schon eine ist.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke.
Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
Hallo, hier ist Roger Federer.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 737, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Wir haben drei große Blöcke. Also Big Show kommt in drei Teilen heute raus. Aber natürlich sind diese drei Teile nochmal unterteilt. Block 1, Jonas Friedrich. Wir kennen ihn von Sky, von Prime. Philipp Schneider, den kennt ihr hoffentlich spätestens seit der 60er-Doku von der SZ. Und Sebastian Wessling von Funke. Zwei Teile, Bayern, Dortmund, Champions League überhaupt. Und danach The Great Michael Körner. Auch bisschen querbeet. So, das ist also der erste große Block, drei Teile. Zweiter Teil, dann zweiter großer Block. Wir beginnen mit dem Basketball-Weltmeister Andy Obst, den ich direkt in Valencia am Mittwoch nach dem Spiel am Dienstag erwischt habe. Und danach Ski mit Bernd Schmelzer und mit Roman Stelzel, Biathlon mit Corbinen Eisenberger und ein sehr langes Motorsportsegment zur Formel 1 und überhaupt mit Stefan de Vos Heinrich und mit Stefan Ehlen. Und unser dritter Block heute, der NFL Rundown mit Andreas Renner, danach Jürgen Schmieder und Heiko Olderb, zwei Teile, wo wir ein bisschen über Lionel Messi, ein bisschen über Thomas Müller, aber ganz generell plaudern, vor allen Dingen die beiden plaudern und ich lausche ergriffen. Danach noch The Remains of the Week und hinten raus Tennis mit Klaus Bellstedt und mit einem Neuling bei uns, mit dem Christoph Gastinger von der Presse aus Österreich und beide, der Klaus und der Christoph, waren beim Davis Cup Finale, bei der Davis Cup Finalrunde in Bologna. Also, auf geht's! Big Show 737. Was für eine Freude. Am letzten Freitag bin ich neben ihm gesessen, am Abend in der Max-Emanuel-Brauerei und habe für sagenhafte 12 Euro eine Grießnockerlsuppe gegessen. Guten Morgen, Jonas Friedrich.
Und einen Marillenknödel, den du nicht vergessen darfst.
Also Markus Theil war auch dabei und er hat gesagt, hast du einen Teller bestellt? Weil dieser Marillenknödel war nämlich in einer kleinen Einbuchtung in diesem Teller. Und ich dachte, er wäre warm. Aber bitte, er war nicht warm. Jonas hat gesagt, nein. Für solchen neumodischen Scheiß habe ich keine Zeit. Ich esse einen Schnitzel, Jonas.
Das ist, so
macht man das. Und dann haben wir auch noch in der Runde, vielleicht kommt Sebastian Wessling auch noch dazu, aber in unserer Runde Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Philipp, schönen guten Morgen.
Morgen zusammen.
Philipp kennen, wer es nicht weiß, aber wer diese 60er-Doku gesehen hat, Philipp hat eine prominente Rolle in dieser Doku und bevor wir zum FC Bayern kommen, Philipp, ich glaube, dir war nicht klar, dass so viel von Philipp Schneider dann in dieser Doku zu sehen sein wird, isn't it?
Ehrlicherweise nicht, nee. Der Christoph Nahl, den ich auch seit vielen Jahren kenne und sehr schätze, hat mich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, bei einer 60-Doku mitzumachen und ich hatte mit meinem Kollegen, dem Markus Schäflein, vor Jahren eine Audio-Doku selber gemacht über 60 und den Arena-Bau und wie die Bayern und der Löwe sozusagen da miteinander zusammenhängen. Und ich dachte, okay, der will da halt irgendwie zwei Sätze hören von mir zu und weil das irgendwie ein bisschen darauf fußen würde. Ja, und dann hat er mich irgendwie zwei Stunden interviewt und dann dachte ich noch, was macht er jetzt mit dem ganzen Material? Und
er hat es gebracht. Er hat zwei Stunden gebracht.
Er hat es einfach gesendet, ja.
Also ich möchte ganz kurz sagen, dass es eine fantastische Doku ist, die einem wirklich ans Herz geht. Ich bin gerade am Ende von Folge 2. Die schönste Zeit vielleicht der Löwen. Es gibt so einen kleinen Teil in mir, da ist gerade Wildmoser und Loran zu Ende, der sich fragt, soll ich nicht einfach hier aufhören, weil das ist irgendwie so der Höhepunkt und jetzt ist ja klar, jetzt rauscht der Aufzug nach unten und ach, vielleicht belasse ich es einfach dabei.
Aber Jonas, weißt du, warum du es nicht machen darfst? Du musst weiterschauen.
Ja.
Wegen Francis Kyoyo. Also ich finde die Doku auch unglaublich gelungen, die der Christoph Nader gemacht hat. Aber dieses Interview mit Francis Kyoyo und wie er denn seinen Elfmeter reflektiert und wie er erzählt über diesen verschossenen Elfmeter, das ist wirklich, das muss ich auch ehrlich sagen, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Sonst hätte ich Francis Kyoyo schon selbst vorher mal getroffen und ihn interviewt, dass der so super darüber erzählt. Und da sind dann, ich will dich jetzt auch niemanden spoilern, der erzählt dann ja auch interessante Dinge, wer ihn anschließend angerufen hat und ihm sozusagen kondoliert hat. Aber kleiner Spoiler, es war niemand von 1860, sondern von einem anderen großen Münchner Verein.
Natürlich.
Also jetzt hat es mich ein bisschen gerissen, ich muss kurz aufspielen. Du sagst, ein anderer großer Münchner, also auf 60 ein großer Münchner Verein gewesen wäre. Und was mir bei Francis Kyoyo wirklich imponiert hat, wie fantastisch der Junge Deutsch spricht. Wobei, Junge ist ja keiner mehr, ein erwachsener Mann. Und Philipp, arbeitet er für einen DFB? Weil ich habe ihn als Trainer gesehen. Ich weiß
nee, der hat eine Fußballschule in Berlin. Der ist sozusagen sein eigener Chef. Und das war seine Schule, die man da zu sehen bekommt.
Ihr habt Jonas, ich gucke weiter.
Okay. Jonas, ich habe gestern meine Schüler, großer Bayern-Fan, sagt, Arsenal 18 Spiele unbesiegt, Bayern 16 oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Hugo, was glauben Sie, wie es heute Abend ausgehen wird? Und ich sage, es wird wurscht sein. Ja, es hat überhaupt keine Relevanz, das Spiel, weil entscheidend ist dann im Frühjahr. Jetzt verlieren die Bayern 3-1. Hat das eine Relevanz, dieses 1-3, das übrigens Philipp Schneider, der hier in der Runde ist, hat vorausgesagt, ich habe ihn am Montag gefragt, hast du Zeit? Und Philipp schreibt zurück, um über das 1-3 von Bayern bei Arsenal zu sprechen. So war es dann auch. Ja. Aber Jonas, welche Relevanz hat dieses 1-3 aus Sicht des FC Bayern?
Also wenn du das jetzt natürlich ganz absolut betrachtest, die Welt dreht sich weiter. Weiter geht's. Es ist lediglich ein Spiel der Ligaphase gewesen. Gleichzeitig ist es natürlich das Klären von zwei absoluten Top-Teams, vielleicht die formstärksten, wer denn jetzt eigentlich gerade vielleicht den einen Tick besser ist. Und genau das haben wir gestern Abend dann gesehen. Ich habe meiner Meinung nach, bilde mir ein, bei Arsenal auch gespürt zu haben, dass das eine Mannschaft ist, die on a mission ist. Und die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, weil sie unter anderem auch in der Champions League, in der vorvergangenen Champions League-Saison an den Bayern gescheitert sind, weil sie letztes Jahr auch knapp gescheitert sind an diversen Titeln, weil sie in den letzten Jahren an Dingen gescheitert sind. Und in diesem Jahr, das ist mein Eindruck, das ist ihr Jahr. Und diesen Anspruch, das wollen sie in jedem Spiel dokumentieren. Das schaffen sie bislang auch sehr gut und sehr eindrucksvoll. Und die waren gestern einfach besser als der FC Bayern. Und wir alle wissen und glaube, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür, wie formstark und brutal gut München eigentlich ist. Dementsprechend, ich fand, das war gestern ein Top-Spiel. Fantastischer Fußball auf Top-Level. Und einer muss verlieren, das war der FC Bayern. Und du kannst deinen Schülern natürlich aber trotzdem sagen, ja, stimmt, die ganz große Relevanz hat es nicht. Und trotzdem war es ein Mega-Abend.
Ich fand's erstaunlich. Irgendwie hatte ich den Eindruck dann, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, Philipp, dass Arsenal gegen die Bayern so gespielt hat, wie die Bayern manchmal zu Hause gegen, meinetwegen, Wolfsburg spielen. Die waren so bissig. Also wie Jonas sagt, die wollten es einfach mehr. Und dieses zweite Gegentor, das die Bayern bekommen haben, ja, diese Flanke rein, wo Leimer dann zu spät kommt, so passiv habe ich die Bayern, oder waren sie überrascht? Ich kann es gar nicht deuten. Was hast du gestern Abend gesehen? Aber diese Bissigkeit von Arsenal, die hat mir echt getaugt gestern.
Ich fand ja, es reden ja eigentlich alle über diese zweite Halbzeit, in der Arsenal ja klar besser war. Das haben die Statistiken gezeigt, das hat auch der Betrachter gesehen. Ich fand aber ehrlicherweise auch die erste Halbzeit schon relativ bemerkenswert. Und zwar aus dem Grund, weil man sah, dass die Bayern klar den Ballbesitz dominiert hatten. Die Bayern haben gespielt im fremden Stadion. Wer mal in diesem Stadion war, der weiß auch, was die Fans da für ein Höllenfeuer veranstalten. Also das war sozusagen von den reinen Statistikwerten war das beeindruckend. Aber die waren ja zu keiner Phase, auch in der ersten Halbzeit, und das finde ich die bemerkenswerte Sache eigentlich, waren die gefährlich. Also es ging von den Bayern auch in Halbzeit 1 keinerlei Gefahr aus, fand ich. Also Arsenal hat die Bayern das machen lassen, was sie wollten, dass die Bayern das machen. Das ist das Gefühl, das ich hatte als Betrachter. Also sie sind damit nicht in einen Matchplan reingeraten, der ihnen nicht gefallen hat, sondern Arteta wollte das genauso. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das ist, was den Company jetzt beschäftigt. Und nach dem, der war ja so ein bisschen auf diese typische Company-Weise, der ist ja nie wirklich so zerknirscht und so, ne? Und der ist ja auch immer natürlich ein unheimlich fairer Verlierer. All das hat er auch wieder gezeigt. Aber ich fand dieses Match-Interview, das er auf dem Rasen gegeben hat, danach, das hat schon gezeigt, wie sehr das jetzt an ihm genagt hat, weil das war auch ein Spiel, das er sehr, sehr gerne gewonnen hätte, eben weil er auch Arteta als Trainer halt sehr bewundert und die auch eine gemeinsame Zeit hatten bei Manchester City, wie man weiß, wo Arteta halt im Trainerteam war und Kompany noch Spieler war. Also, weil du eingangs gefragt hast, was bedeutet das zu diesem Zeitpunkt? Einerseits nichts, völlig richtig. Andererseits finde ich schon, dass, also ich glaube, wenn man das Spiel jetzt 10-mal wiederholt hätte, dann wäre das wirklich auch 9-mal genauso wieder ausgegangen. Und das war kein Zufall, der sich da zugetragen hat.
Wir begrüßen den großen Sebastian Westling in der Runde. Grüß dich, Sebastian.
Hallo, Jens.
Wir sind gerade beim FC Bayern und hören es gut. Fühl dich kurz rein, Jonas. Lennart Karl schießt das Tor. Ja. Ich fand es bei der Zone ein kleines bisschen zu hoch gehängt. Also es ist noch kein Messi, aber der schwebt gerade auf einer Wolke. Würde es sich jetzt schon lohnen, eine Eintrittskarte für Lennart Karl zu kaufen, um ihn zu sehen in einem Fußballspiel?
Also es geht schon irgendwie so in die Richtung, jetzt nicht allein für ihn wahrscheinlich, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die hatte keiner auf dem Schirm. Also das ist ja lustig, wie das Schicksal da so zusammenhängt mit der Nichtverpflichtung von Florian Wirtz. Das ist alles ein bisschen konjunktiv, aber so viel Fantasie braucht man nicht, um sich vorzustellen, dass natürlich das alles dann ganz anders gekommen wäre. Dann kann ich mich erinnern, zu Beginn der Saison, der hat ja eine fantastische Vorbereitung gespielt. Dann war es das Tottenham-Spiel, letztes Testspiel. Ja. Der macht Mords das Tor und setzt sich danach ungefähr so auf die Bande und lässt sich schon mal dick abfeiern. Und da gab's ganz viele beim FC Bayern, die gesagt haben, oh, um Himmels Willen, kann den bitte einer einfangen. Der hat gerade in der Vorbereitung ein Tor gemacht, lässt sich schon fett abfeiern. Also da war schon noch so ein bisschen Skepsis zu spüren. Zugleich war zu spüren, dass das ein Spieler ist, dem ist einfach alles wurscht. Der zieht sein Ding durch. Und der überrascht nicht nur beim FC Bayern sehr viele, sondern jetzt auch in der großen Fußballöffentlichkeit. Das ist jetzt gerade ein Startelf-Spieler. Und das Tor ist Weltklasse im Übrigen. Also als Mannschaft, ja, mit ihm dann als Vollstrecker. Also das war die einzige Möglichkeit, wie Arsenal zu knacken war. Du brauchst ein absolutes Weltklasse-Tor mit 3 Top-Aktionen. Und er bringt sie zu Ende und spielt da auf eine ganz natürliche Art und Weise mit. Spoiler, der wird auch sein Tief kriegen. Das wird irgendwann mal kommen. Im Moment hat er einen total geilen Flow und ist also zumindest eine Teileintrittskarte wert.
Sebastian, nicht, dass man in Dortmund Erfahrung hätte mit jungen Leuten, die zu viel Selbstvertrauen hätten, aber muss man solche junge Leute einfangen? Oder soll man es einfach laufen lassen? Weil, wie Jonas sagt, irgendwann kommt ja das Tief. Es muss ja nicht gleich so ein Tief sein, wie es Florian Wirtz angeblich gerade in Liverpool hat.
Ja, da gibt's ja unterschiedlichste Ansichten, aber ich bin ein Freund davon, die Dinge dann wirklich laufen zu lassen. Also, wie Jonas ja zu Recht gesagt hat, also man spürt ja in solchen Momenten dann auch, was so ein Spieler mitbringt. Und dass er sich, du musst ja sehr von dir überzeugt sein, um es bis dahin zu schaffen und um dann auch ganz selbstverständlich in einer Champions League Startelf zu stehen und dort dann auch eben genauso rotzfrech aufzuspielen, wie er das tut. Und wenn dir ein Trainer die ganze Zeit immer nur erzählt, ey Junge, du bist doch nicht so weit, du bist erst 17, mach mal langsam, bremsen, da halte ich ehrlicherweise nicht viel von. Also wenn der Junge jetzt gut ist, wenn er Selbstbewusstsein hat, dann lass ihn doch spielen, lass ihn das ausleben, solange er das nicht überzieht und solange er sich jetzt nicht irgendwie, wie man dann so unschön sagt, über die Mannschaft stellt, ist das doch toll, dann soll er doch seine Tore schießen, soll er sich doch feiern lassen, wenn er das Selbstbewusstsein mitbringt, das er ja braucht, um da oben zu funktionieren. Besser kann es doch gar nicht gehen.
Philipp, hast du schon Erfahrungen gemacht? Bitte.
Ja, ich wollte nur sagen, Karl hat ja mehr Tore in England geschossen als Florian Wirtz.
Komm, das ist gemein, Philipp.
Ja, nein, das war auch gemein. Das war wirklich unsachlich. Ich ziehe diesen Wortbeitrag zurück. Also ich tatsächlich, alles, was gesagt wurde, ist ja völlig richtig. Ich wundere mich manchmal, er hat ja, wie wir alle wissen, als Berater Michael Ballack, Was ich immer besonders schön finde, ist, wenn Michael Ballack...
Aber Experte gestern, um Gottes Willen, genau. Wusste ich nicht.
Ja, ja, der Michael Ballack ist sein Berater und deswegen, ich finde, das muss man auch dann immer im Hinterkopf haben, wenn er halt auf The Zone dann halt sozusagen seinen Spieler halt kommentiert und den lobt. Ich finde trotzdem, um Ballack meinen Schutz zu nehmen, ich finde, er macht das ja nicht auf übertriebene Weise, sondern alles, was er sagt, hat er ja Hand und Fuß. Was ich eigentlich sagen wollte, mich wundert das manchmal, dass der Ballack nicht einer ist, weil er kennt ja das Geschäft auf unvergleichliche Weise, dass er auch so einen jungen Kerl dann mal an die Seite nehmen kann und sagen, pass mal auf, jetzt setz dich mal nicht so auf die, was der Jonas gerade angesprochen hat, setz dich mal nicht nach einem Testspieltor auf die Bande wie Cristiano Ronaldo, nachdem er Atletico Madrid im Alleingang, wir erinnern uns, das ist ja ein ikonischer Torjubel, den er danach gestellt hat, nachdem Cristiano Ronaldo Atletico Madrid im Alleingang sozusagen aus dem Wettbewerb geschossen hatte mit einem Hattrick. Da gab es halt dieses Bild. Und er hat ja auch danach sein erstes Bundesligator. Da hat er sich dann wie die Christusstatue in Rio de Janeiro, die auf dem, ne, wir kennen, so hat er sich hingestellt in den Strafraum, hat sich gefeiert. Also der müsste eigentlich mal an die Seite genommen werden und ihm müsste einfach mal gesagt werden, bleib doch mal, du spielst so toll, lass doch einfach deinen Fußball sprechen, aber sei in den Interviews ein bisschen weniger selbstbewusst. Ich erinnere mich auch an einen Satz, ich glaube, das war sein erster Mixzone-Auftritt in dieser Saison, wo er halt gesagt hat, da wurde er gefragt, was er denn sich vorgenommen hat für die Saison. Und hat er allen Ernstes gesagt, er wolle vorangehen und die Mannschaft zur Meisterschaft führen. Das ist halt alles immer so eine kleine Umdrehung zu viel. Er ist halt unglaublich selbstbewusst, aber ich kann damit gut, ich mag sowas auch. Also mir ist das lieber als diese Spieler, die nichts sagen und wo nur Worthülsen rauskommen. Aber mich wundert es, wie gesagt, dass beim FC Bayern und auch sein Berater, dass keiner den mal so zur Seite nimmt und dem so ein kleines Sprachcoaching irgendwie verpasst.
Also ich glaube, ohne es beweisen zu können, wenn du so einem Spieler sowas neben dem Platz abschleifst, dann läufst du das Risiko, dass du ihm auch auf dem Platz diese selbstverständliche Unbekümmertheit abnimmst. Also kann ich nicht beweisen, ist aber so ein Gefühl, dass ich habe, dass das einfach seine Persönlichkeit ist. Und solange das im Rahmen bleibt und solange das jetzt kein Mannschaftsgefüge sprengt, würde ich immer sagen, aber da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr Konjunktiv-Theorie-Bereich, aber würde ich immer sagen, lass den Jungen doch laufen, dann soll er halt jubeln wie Jesus, solange es die Mannschaftskameraden nicht groß stört. Mein Gott, wenn es ein paar Journalisten stört, soll er doch machen.
Nein, ich meine auch nicht, dass der jetzt in die Nonnenschule soll oder so, ne? Ja. Sondern einfach, man kann ihm doch 2, 3 Tipps einfach geben, das reicht doch schon. Also das.
Jonas, muss denn Jamal Musiala sich angesichts des neuen Messi Sorgen machen, dass er überhaupt einen Platz hat in dieser Bayern-Mannschaft, wenn er zurückkommt?
Es wird einen Platz geben für ihn. Macht dir keine Sorgen.
Okay, gut. Ja, und was ist es dann für den FC Bayern? Dann muss man wirklich zu jedem Heimspiel des FC Bayern gehen und auswärts auch mitfahren, weil diese Mannschaft, ich bin ja weit davon entfernt, Bayern-Fan zu sein, aber sie macht schon trotz dieser Niederlage gestern, also mir macht sie Spaß, immer noch zuzuschauen und das, ich hänge es halt dann doch auch. Ich war skeptisch bei Vincent Kompany, aber der scheint irgendwie den Draht zur Mannschaft gefunden zu haben.
Und fangen wir da jetzt an. Also natürlich, das ist eine top Fußballmannschaft. Also das ist ein wahnsinniges Niveau, das diese Mannschaft spielen kann und jetzt auch über einen echt langen Zeitraum hat. Und das ist eine Mannschaft, die vieles wiederlebt. Es darf man, es geht so schnell, aber man soll es nicht vergessen. Also es ist eine Mannschaft, die hat keine Sommerpause gehabt, die spielt eine Club-WM und begeht eigentlich ein nie dagewesenes Experiment, also da rauszukommen und körperlich bislang durchzuziehen. Das ist unglaublich. Diese Club-WM hat dann anders als vorausgesagt nicht zur Ermüdung geführt, sondern was, das sagen sie ja zumindest beim FC Bayern, eigentlich dazu geführt hat, dass diese Mannschaft noch mehr zusammengewachsen ist, das waren diese Wochen in den USA. Gemeinsam mit dem Trainerteam. Die Prinzipien, die letztes Jahr schon gelegt worden sind, sind einfach nochmal schärfer und verfeinert auf dem Platz zu sehen. Die Mannschaft war individuell schon vorher gut, aber jetzt ist sie im Kollektiv nochmal so ein bisschen besser geworden, einfach in vielen Details. Dann diese komplette Widerlegung des Transfersommers, Klammer auf. Das hat auch beim FC Bayern so keiner vorausgesehen. Also das ist jetzt kein komplettes Irren der Öffentlichkeit. Die ein oder andere Aufregung, über die kann man milde lächeln im Nachhinein, aber das ist auch im Club so. Und es hat sich gefügt. Und das fügt sich zu einer Mannschaft, die Großes erreichen kann in dieser Saison, wenn alle fit bleiben. Das gilt wie immer für alle. Und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Es ist ein Stück weit vielleicht das eine Thema, das sowohl Arsenal als auch der FC Bayern ihre Form dann hoffentlich auch ins Frühjahr kriegen und auf dass der Form-Peak nicht zu früh stattfindet. Das hat PSG letzte Saison eindrucksvoll gelehrt. Die entscheidenden Wochen, die kommen noch und es ist leider gar nicht so wichtig, wie es im Herbst so läuft.
Jens, nochmal nur Stichwort, weil der Jonas das gerade sagt, ist Stichwort Transfersommer. Da ging es ja schon heiß her bei den Bayern, wenn wir uns richtig erinnern. Ne? Und es war ja nicht nur, der Umstand, dass alle Florian Wirtz haben wollten und ihn niemand bekommen hat bei den Bayern, sondern es gab ja danach auch eine sehr spannende Debatte, wie ich fand, nämlich die Frage, bekommt jetzt dass die sportliche Leitung noch einen Spieler gekauft?
Ja.
Zum Beispiel ein Nkunku sollte ja noch gekauft werden. Und Jonas, weil du eben völlig zu Recht sagtest, wäre Wirtz gekommen, hätte ich gern mal gesehen, wie oft Lennart Kahl gespielt hätte. Das Gleiche gilt meines Erachtens nach auch für den Fall, wäre Nkunku gekommen. Und Max Eberl wollte ihn kaufen, der wollte ihn unbedingt haben. Und dann gab es ja einen Beschluss des Aufsichtsrats, angeführt natürlich von Uli Hoeneß, von wem sonst, die gesagt haben, nein, es wird nicht mehr gekauft, es wird nur noch geliehen. Was zur Folge hatte, dass jetzt Nicolas Jackson als Leihspieler noch da ist, der im Grunde ja von all den Offensiven die geringste Rolle nach wie vor noch spielt. Aber tatsächlich ist ja diese Entscheidung, die da getroffen wurde, Stand jetzt sehr schlau gewesen, weil genau das war der Plan. Die wollten ja, dass die Nachwuchsspieler herangeführt werden und die wollten im Aufsichtsrat, dass der Trainer in gewisser Weise dazu gezwungen wird, diese Nachwuchsspieler zu integrieren. Und das ist ja nicht nur Lennart Kahl, das ist auch Tom Bischoff, den wir in den interessantesten Rollen schon in dieser Saison auf dem Platz gesehen haben. Und deswegen muss man sagen, Stand jetzt, dieses, auch wenn der Max Eberl jetzt sagt, ja, das sei ja alles so geplant gewesen, muss man leicht korrigieren und sagen, nein, das war nicht von allen so geplant gewesen. Und er selber wollte, wenn er ehrlich ist, auch eher noch einen Spieler kaufen. Und aber jetzt ist es Stand jetzt so gekommen. Und dann wird natürlich trotzdem die spannende Frage sein, wie sieht es denn im März aus, wenn es heiß hergeht in der Champions League? War das dann immer noch die richtige Entscheidung, dass der Kader so dünn angegangen wurde im Sommer? Oder wird man dann merken, wenn, was weiß ich, Harry Kane plötzlich doch wieder Rücken hat? Wir erinnern uns, das hat er ja schon mal gegen Real Madrid dann in der entscheidenden Phase. Dann wird sich zeigen, welche Entscheidung dann wirklich die richtige war. Für Lennart Kahl war es jedenfalls goldrichtig.
Pause.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Big Show 737, weiter geht's mit Jonas Friedrich, mit Philipp Schneider und mit Sebastian Wessling. Und der Sebastian und der Jonas, ich weiß nicht, ob sie sich persönlich gesehen haben am Dienstagabend in Dortmund, aber was sie beide gesehen haben, war ein 4:0. Sebastian, und ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Der BVB gewinnt 4:0 und trotzdem, ja, und trotzdem ist keiner happy. Was ist denn da los in Dortmund? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Naja, also erst einmal, wenn man sich das Spiel mal isoliert anguckt, dann steht es da am Ende 4:0 drauf, aber 45 Minuten bis zur Nachspielzeit war das, weiß Gott, kein 4:0-Spiel. Also das fand ich schon sehr zäh und sehr träge. Das war jetzt kein Spiel, war auch kein Spiel, wo Champions League drauf stand, wenn man ehrlich ist. Also da hatte man eine Mannschaft, nämlich Villarreal, die sehr, sehr diszipliniert verteidigt hat und dann ab und an versucht hat, schnell nach vorne zu spielen. Dabei sogar dann auch die etwas klareren Aktionen nach vorne hatte, wie ich fand. Und man hatte den BVB, der sich damit sehr, sehr schwer getan hat, irgendwie hinter diese oder in diesen massiv bewachten Strafraum hineinzukommen. Und dann hat zwei etwas zufällig oder vom Zufall begünstigte Szenen gebraucht, nämlich diese 1:0 durch Guirassy, wo der Ball so ein bisschen durch den Strafraum flippert und dann reingeht und dann das 2:0 samt roter Karte, also der Elfmeter, der ja auch jetzt nicht nur dank reiner Klasse verwandelt wurde, und dann eine rote Karte, dann stand es 2:0 und dann war im Prinzip der Widerstand gebrochen und dann wurde am Ende ein 4:0 draus, aber das sagt jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, bin ich, über die Leistungsfähigkeit des BVB-Kaders, weil spielerisch war das jetzt kein Glanzlicht und kein Schritt in die Richtung, wie sich viele wünschen, also vor der Historie der letzten Wochen, weil zuletzt die Darbietungen dann doch oft überwiegend eher zäh waren, weil man dann ja viele Wiege jetzt auch in der Nachspielzeit verspielt hat, immer wieder mal dieses Stuttgart-Spiel, das war ja wieder mal vorgewillt, 2:0-Führungen nicht halten können, 3:2-Führungen dann in der Nachspielzeit nochmal hergegeben Und dann natürlich die ganze Unruhe im Umfeld rund um diese epische Jahreshauptversammlung, die bis tief in die Nacht ging, rund um die sehr knappe Wahl von Aki Watzke. Also da brodelt halt sehr viel, aber eben auch im Sportlichen, weil man die gewünschte spielerische Weiterentwicklung nicht sieht. Nach der Stabilisierung, die letzte Saison Niko Kovac zweifelsfrei gelungen ist, ihm auch sehr gut gelungen ist. Aber so der nächste Schritt, auf den die Leute jetzt hoffen und warten, dass es nämlich jetzt auch ansehnlich nach vorne geht, darauf warten sie bislang vergeblich. Und die letzten Wochen waren da eher fast sogar eine Art Rückwärtsentwicklung, nachdem es schon strukturell eigentlich viel besser ausgesehen hat im Offensivspiel.
Jonas, du hast es dir live angeschaut. Ja, Jonas, du hast es dir live angeschaut. Was, ich denke mir halt, wenn ich den Kader der Dortmunder anschaue, das ist halt nicht der FC Bayern München. Ja, so. Und deswegen erwarte ich auch nicht, dass sie so spielen wie der FC Bayern München.
Das ist eine Wahrheit. Genauso ist. Also, es als, ich sag mal, außenstehender, aber doch auch irgendwie regelmäßiger Begleiter des BVB. Es ist einfach ein Club oder ein Umfeld oder so ein Gesamtkunstwerk, das sich schon auch sehr gerne selbst zerlegt und einen gewissen Hang dazu hat. Ist in München auch so, aber ist in Dortmund kein Stück besser. Und manchmal steht man irgendwie so da und ja, kann auch nicht alles nachvollziehen. Weil jetzt, was ist die Erwartungshaltung an diesen Kader? Also der Chris Kramer hat das deutlich, aber meiner Meinung nach auch zutreffend formuliert bei uns. Es ist einfach nicht mehr die Mannschaft, die noch 3-4 Mal Weltklasse im Kader hat. Und das sehe ich genauso. Und jetzt hat der BVB endlich eine Mannschaft, die extrem schwer zu schlagen ist und mentalitätsmäßig, also Woche für Woche performt. Da muss man sich jetzt schon auch irgendwann mal entscheiden. Also jetzt ist auch wieder nicht recht. Ne? Also jetzt ist das ist eine Geschichte, die ich mit Erstaunen verfolge, weil es zum Schluss auch, hey, also letztes Jahr hat der BVB in schöner Regelmäßigkeit das Bundesligaspiel in einer Champions League-Woche komplett in den Sand gesetzt. Das war eine Safe Bet auf Niederlage. Aktuell ist es so, dass sie in schöner Regelmäßigkeit dieses Spiel in der Champions League-Woche dann gewinnen. Mit 1-0, mit dem einen Tor, mit ein paar Kleinigkeiten schwer zu schlagen, reicht auch nicht. Und dass man bei Manchester City mal unter die Räder kommen kann, das kommt auch vor. Und solche Dinge reichen schon, um so sportlich riesen Fragezeichen aufzustellen, bei denen ich nicht richtig mitkomme. Und dann gibt's natürlich so ein paar Aufgeregtheiten drumherum. Ein bisschen auch so jetzt einfach nur ganz kurz zum großen Ganzen. Es ist ja einfach auch ein Stück weit ein in sich zerrissener und widersprüchlicher Club, der einerseits das große Spiel mitspielt, Top 7 in Europa ist, nach UEFA-Koeffizient, andererseits an der Basis in so einer Art Robin Hood-artiger Mentalität immer noch ist, die mit diesem Fußball gar nichts zu tun hat. Und in diesem Spannungsfeld knirscht's und knarzt's. Und es ist spannend, es zu beobachten, aber nicht immer schlüssig.
Dafür haben wir doch Dortmund jetzt zumindest zu verdanken, dass endlich mal eine bundesweite Debatte angestoßen wurde, ob man auf diesen Mitgliederversammlungen, ob man das Votum da sozusagen um den virtuellen Anteil und die Leute, die nicht in der Halle sein können, erweitert wird. Also das ist doch super. Wir wissen, Watzke wäre nicht gewählt worden ohne die Leute, die nicht in der Halle waren. Und ich finde das tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil das auch bei zum Beispiel bei 1860 München wird ja auf diese Weise auch Politik kontrolliert, ja, indem man halt sagt, es dürfen nur die Leute abstimmen, die in der Halle sind und die halt sich extern zuschalten könnten, die werden eben nicht gefragt. Und wenn man das dann geschickt anlegt, so eine Mitgliederversammlung, wenn man sagt, wir machen unsere Versammlung im Hochsommer, wenn es draußen 42 Grad hat, dann gehen halt nur die Hardliner in die Halle und alle Leute, die noch ein Privatleben haben, die setzen sich halt ins Freibad und essen ein Eis und so. Aber würdest du es halt virtuell öffnen, dann könnten die halt alle mit abstimmen. Und ich finde, das ist eine überfällige Debatte. Mein Kollege hat gerade einen Kommentar geschrieben, bei der FIFA und beim DFB wird überhaupt nicht abgestimmt. Da wird einfach nur geklatscht, ja, wenn die Vorstände gewählt werden und
per Dortmund, Akklamation.
Per Akklamation, das ist natürlich, also das ist Wahnsinn. Und jetzt in Dortmund hat man zumindest mal eine geheime Wahl gehabt und man hat mal zumindest auch das virtuell geöffnet. Ich finde, das ist die richtige Richtung, also möglichst viele Leute einbeziehen.
Jetzt ist Philipp mit seinen 1860, Sebastian, ich hätte genau diese Brücke bauen wollen, aber was muss ich Aki Watzke denken, wenn er mit unter 70% Zustimmung jetzt halt dann doch nochmal gewählt wurde? Ist das, ich meine, wir wollen ja keine nordkoreanischen Zustände mit 99%, aber das ist schon extrem wenig.
Ja, also wir haben ja schon gesehen, wie er es aufgenommen hat. Also er hat ihn schon getroffen natürlich, dass er da auf so geringe Zustimmung gestoßen ist. Weil du sagst, klar, einerseits, wir wollen keine nordkoreanischen Verhältnisse, Klammer auf, er hätte ihn schon ganz gerne gehabt, Klammer zu. Aber ich meine, sein Vorgänger, es gibt ja keinen Gegenkandidaten. Normalerweise werden Präsidenten beim BVB halt durchgewinkt. Sein Vorgänger hatte 99,5% jetzt Reinhold Luhnow bei der letzten Wahl. Ne? Und Reinhard Raubal, kann man sich vorstellen, hat immer ähnliche Verhältnisse. Und 59% ohne Gegenkandidaten ist schon eine heftige Klatsche. Wir erinnern uns, letzten Sommer oder im Sommer wurde Lars Klingbeil 65% SPD-Vorsitzender. Da haben auch alle gesagt, was für eine Ohrfeige kann der sich überhaupt halten? Also das nur so, um die Verhältnisse ein bisschen einzuordnen. Das ist schon eine heftige Ohrfeige. Also das kann man gar nicht anders sagen. Das hat aber ganz klar seine Ursachen. Nämlich darin, dass auch trotz virtueller Abstimmung natürlich überwiegend dennoch diejenigen da sind, die sogenannte organisierte Szene abbilden oder da irgendwie damit drin hängen, die haben natürlich trotzdem ein Übergewicht und die lehnen einfach vieles von dem ab, wofür Aki Watzke zuletzt stand. Das kann man gut finden oder auch nicht. Aber er hatte auch in seiner Rolle vorher als Vorsitzender der ausgegliederten Profiabteilung viele Dinge gemacht, aus seiner Sicht machen müssen, die halt den Fans massiv zuwiderliefen. Da war der Deal mit Rheinmetall, der bei der Basis gar nicht gut ankam. Dann gab es bei der letzten Mitgliederversammlung ein Votum der Mitglieder, die gesagt haben, dieser Deal möge beendet oder zumindest nicht verlängert werden. Und dann hat sich Aki Watzke am nächsten Tag vor die Aktionäre gestellt und hat gesagt, ja, das haben die zwar gesagt, aber wirklich bindend ist das ja auch nicht und das ist auch keine breite Mehrheit und so ein kleiner verschwindender Teil. Müssen wir mal sehen, was wir damit machen. So ernst nehme ich das nicht sinngemäß. Wenn ich dann im nächsten Jahr vor die hinfällt und sagt, ich möchte gerne euer Präsident werden, dann ist natürlich klar, dass nicht alle ihn mit offenen Armen empfangen. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage. Ich bin ja jetzt nicht so weit zu sagen, jetzt haben wir irgendwie die Ultras die Macht übernommen, wie man auch hier und da zwischen den Zeilen lesen konnte. Das finde ich dann doch sehr überzeichnet. Aber er war halt vorher in einer anderen Position. Er war überspitzt gesagt Angestellter der Aktionäre, musste deren Geschäft verrichten. Und dann jetzt als Präsident hat er eine ganz andere Aufgabe eigentlich. Der muss ja eben die Mitglieder vertreten. Und das haben ihm einfach nicht alle abgenommen, dass er diese Häutung so problemlos hinbekommen wird. Und daher das Ergebnis.
Okay. Wollen wir noch einen ganz kurzen Blick Big Picture werfen? Die Ergebnisse vor allen Dingen am Mittwoch, Jonas. Eine Torflut. Anders kann man es nicht sagen. Ja, da ein 4:3, da ein 5:3. Ist das jetzt, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, dorthin, wo wir hergekommen sind, den Kreis zu schließen, eben durch diese Gruppenphase bedingt, wo man auch mal, wie wir früher gesagt haben, wir alten Leute, fünfe gerade sein lassen kann. Kommt, dann sagt PSG, Tottenham, dann schießt halt 3 Tore, wir schenken euch dafür 5 ein. Weil wir wissen ja alle, die Top-Clubs, die damals in der Gruppenphase weit gekommen sind, werden sie mit diesem Tabellenformat werden auch weiterkommen. Oder haben wir gestern einfach nur zufällig ein 4:3 war es, glaube ich, von Real Madrid und dieses 5:3 gesehen. Siehst du da einen Zusammenhang mit dem Modus oder ist das purer Zufall gewesen?
Also immer Zufall ist ja ein Muster. Und das ist ja schon letztes Jahr zu beobachten gewesen. Und die, ich habe jetzt die Statistiken nicht im Kopf. Ich hoffe, ihr seht es keinen groben Blödsinn, aber die letztes Jahr war es so, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell aussieht, aber die Toranzahl hat sich signifikant erhöht. So, und jetzt kann man drüber nachdenken, woran das liegt. Und also natürlich der Modus, das Torverhältnis ist relevant, anders als im Gruppenformat. Dann treffen natürlich auch in größerer Regelmäßigkeit jetzt, ich sag mal, krasse Differenzen aufeinander. Also das war davor auch schon so ein bisschen, aber jetzt ist, oder andersrum, die Schere ist halt auch nochmal auseinandergegangen. Also zwischen Top Clubs und die unteren Clubs, was weiß ich, jetzt FC Paphos, weil jetzt die noch gar nicht die Hütte voll bekommen haben, aber das ist natürlich schon einfach meilenweit, was da zum Teil aufeinander trifft. Unterm Strich, ich bin ein großer Fan dieses Liga-Formats. Ich finde, das hat zumindest eine gewisse Unberechenbarkeit reingebracht. Es hat abwechslungsreiche Topspiele reingebracht. Die Bayern haben jetzt nacheinander gegen PSG und Arsenal gespielt. Schwer das zu vergleichen, aber in der Gruppenphase wäre es halt ein Hin- und Rückspiel gegen denselben Club gewesen und so habe ich jetzt zumindest mehr Abwechslung. Der ein oder andere Top-Club muss tatsächlich kämpfen und mehr Tore gibt's auch noch. Also man sage mir, wo der Fehler ist.
Keine Beschwerden, Philipp. Also für mich ist das was wie Premier League jetzt mittlerweile, die Champions League. Du hast jede Woche zumindest ein nominelles Topspiel. Ich kann ja, mittlerweile auch gut damit leben.
Man könnte vielleicht auch eine andere Theorie anbringen, die wahrscheinlich genauso wenig stimmt wie alle anderen. Aber vielleicht nehmen auch jetzt in diesem zweiten Jahr die Clubs einfach diesen Wettbewerb ein bisschen ernster. Also die haben jetzt daraus gelernt aus der ersten Saison. Wir erinnern uns die Bayern zum Beispiel, die mussten ja in die sogenannten Playoffs. Das hat denen ja nicht gut gefallen. Paris war, obwohl sie später den Wettbewerb gewonnen haben, noch weiter unten. Also und jetzt ist Kohle gibt's obendrein. Du kriegst ja für jeden Sieg entscheidend viel mehr Geld. Das heißt, dieser Wettbewerb, der hat, glaube ich, einfach die Clubs haben ein Jahr gebraucht, um diesen Wettbewerb so richtig zu begreifen. Wir ja als Beobachter im Übrigen genauso. Das war ja für uns letztes Jahr auch alles komplett neu. Wir haben uns gewundert, warum ist die Tabelle so lang, dass sie an keinen Kühlschrank mehr passt. Aber so richtig verstanden hat es ja keiner. Und jetzt wissen sie halt, dass das lohnt sich halt, da richtig zu performen und halt auch wirklich auch für den späteren Weg, den du danach gehst in diesem Wettbewerb, ist es halt auch entscheidend, möglichst weit oben zu sein. Das weiß man jetzt halt auch. Klar, Paris ist wieder das Gegenbeispiel. Die haben es da ganz oben geschafft von ganz unten. Trotzdem, also dieser Wettbewerb belohnt wirklich, oder dieser Modus belohnt wirklich diejenigen, die sich in jedem Spiel reinhauen und auch Paphos weghauen, also mit Toren.
Amen. Du meinst auch, sind der Spieler ja hoch. Zumal es aus Sicht der Spieler ja hochattraktiv ist, da geht es ja gar nicht so sehr um die Prämie für den Club, sondern um die zwei freien Wochen, die du dann im Frühjahr dir erspielen kannst. Da wird also gerade in so einem Jahr wie in diesem, du kommst aus der Club-WM raus, gehst in der WM rein, hast kaum Winterpause, da ist das, glaube ich, schon ein Argument. Also ich glaube, PSG tut sich da auch am leichtesten mit, weil die können ihre Spieler in der Liga weitestgehend schonen. Die werden eh mit großem Abstand Meister, aber so ein Club wie beispielsweise letztes Jahr Dortmund, den hat das massiv wehgetan, dass sie aus dem ersten Acht rausgerutscht sind und dann noch so eine extra Runde drehen mussten. Und vielen anderen geht das ja genauso, ne? Also das willst du unter allen Umständen als Spieler vermeiden. Deswegen wirst du schon, wenn du es irgendwie kannst, tunlichst alles dafür tun, dass du unter den ersten Acht landest.
Wir sind am Ende und wir haben Leverkusen nicht gelobt. Und Leverkusen hätte gelobt werden
mega,
müssen.
Mega. In Lissabon gewonnen und bei ja. Man City. Wirklich, ja. Als die gegen PSG die Hucke voll bekommen haben, wenn wir dann mit kurzem Blick aufs Restprogramm, hatte ich wirklich nicht die Fantasie, wie die noch auf 10 Punkte kommen sollen. Hm. Und dann bestehen die bei Benfica und also das Manchester City B11, C11 hin oder her. Das Etihad war über Jahre einfach so ein Stadion, da war klar, da kannst du nicht gewinnen, unter keinen Umständen. Und da jetzt so zu bestehen und das auch noch mit all dem, was die Leverkusener rumschleppen. Also die kommen ja eigentlich auf der letzten Rille daher, personell. Und dann bestehen die da so top, absolut top.
Aber jetzt steht die Triple Crown an, die letzte Prüfung der Triple Crown für die Leverkusener bei Benfica, bei Man City, Sebastian und jetzt in deinem Vorgarten. Samstagabend ein echtes Topspiel. Ich glaube, am BVB werden sie scheitern, glaube ich, Sebastian. Das spüre ich jetzt irgendwo.
Ein Doubleheader. Pokal ist auch noch.
Ja, ja, ja.
Also ich habe mir abgewöhnt, Prognosen zu machen. Dann
lass mich.
Allein der BVB selber überrascht mich in schöner Regelmäßigkeit. Also beide Mannschaften sind aktuell in einer Verfassung, dass ich ihnen alles zutraue, von wirklich einem glorreichen Auftritt bis zu einem eklatanten sich herspielen lassen. Ich freue mich da auf diese Duelle. Ich glaube, das wird richtig gut, aber ich wage es nicht, mich festzulegen, wer da was wie zieht. Ich glaube nicht, dass Dortmund beide Spiele gewinnen wird. So weit lehne ich mich aus dem Fenster.
Aber du wirst bei beiden Spielen präsent sein?
Tatsächlich nein.
Nein, um Gottes Willen. Okay, hast du Besseres vor? Du hast vielleicht ein freies Wochenende, was unerlaubt ist.
Ich halte den Kollegen aus der Redaktion den Rücken frei.
Okay, das ist gut. Jonas, wo wirst du am Wochenende im Einsatz sein?
Ich werde den Samstag in Bremen verbringen. Die spielen gegen Köln. Und okay, am Sonntag werde ich mich Chelsea und Arsenal widmen.
17.30 Uhr bei Sky. Ich werde so dein Gast aus. Sein. Ich werde dein Gast sein. Und Philipp, du wirst das 0:6 des FC St. Pauli in der Allianz Arena live beobachten. Übrigens hinter Philipp, wer uns sehen kann, über diese Brücke ist Indiana Jones schon gegangen. Und wenn wir hier fertig sind, wird Philipp diesen Versuch auch wagen. Philipp, was machst du am Wochenende?
Ja, tatsächlich, ich habe auch einen Doubleheader vor mir. Also ich werde erst der Pauli-Klatsche beiwohnen und dann noch dem bitteren Pokal aus der Bayern bei Union Berlin. Das wird dann auch das letzte Spiel von Trainer Company sein und ich werde im Stadion sein. Okay.
Das ist meine Glaskugel, die gibt noch was her. Danke Philipp, danke Jonas, danke Sebastian. Kurze Pause, Big Show 737.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
737 Sportradio 360 und ich sitze nach wie vor im BVB-Gelb vor meinem Computer. Michael, ich höre jede Woche nur pragmatischer Fußball, aber es ist dann doch ein 4:0 geworden. Guten Morgen, lieber Michael, holt dich sowas ab?
Also das 4:0 ist kaschiert auch natürlich wieder die Probleme. Wenn man ganz ehrlich ist, es gab ein rausgespieltes Tor, nämlich das in der Nachspielzeit, das 4:0. Davor wurden, wenn man zwei Elfmeter verschossen, das 1:0 von Guirassy ist ein glücklicher Zufall. Wenn man Pech hat, ist das noch Hand von Waldemar Anton. Also ich glaube, die Probleme, die jetzt Menschen angesprochen haben, die deutlich mehr Ahnung haben, wie zum Beispiel so ein Mats Hummels, die sind da und das ist auch in unserem Kreis, die viel BVB gucken und da wirklich viel Zugang haben. Wir sind alle einer Meinung. Unter Umständen war es gut, dass der BVB damals Kovac für diese spezielle Situation geholt hat, nämlich reißt euch mal alle zusammen und wer nicht läuft und wer nicht arbeitet, der spielt auch übrigens nicht auf seiner Position. Ende. Und dann hat das ja funktioniert, noch mit Platz 4 am Ende der Saison. Aber es ist kein so großes Geheimnis, dass jetzt Niko Kovac und sein Bruder nicht die allergrößten Taktikfüchse dieses Planeten sind. Und diese spielerische Klasse, die man unter Umständen aus einem sehr soliden Kader rauskitzeln kann, dass beim BVB das nicht funktioniert. Wobei wir dazu sagen müssen, so viel unfassbares Talent hat der BVB auch nicht. Aber natürlich fragen uns alle so ein Duranville zum Beispiel. Ja, der war jetzt länger verletzt und sowas alles, schon klar. Aber wieso haben viele das Gefühl, sie wollen weg, weil sie sich nicht weiterentwickeln? Fabio Silva zum Beispiel oder irgendwie sowas. Also du hast immer das Gefühl, ja, da sind welche zufrieden, die natürlich auch viel spielen und ackern. So ein Riasson zum Beispiel, der ist ja gar nicht mehr wegzudenken oder bei mir ist auch ein Svensson und manche, die da ihre Rolle, weiß ich nicht. Also natürlich, Schlotterbeck ist einer der Besten in Deutschland, dass es der da hingehört und dass man den aufstellt. Aber wie gesagt, es ist Stillstand in der spielerischen Entwicklung, wenn sie überhaupt jemals eingesetzt hat. Und mal kommt natürlich ein Tor bei rum, was entsteht aus einer gewissen individuellen Klasse, sag ich mal. Also du hast natürlich schon so ein Brand, der hat einfach ein Zauberfüßchen und wenn der nach vorne spielen kann und Bock hat, dann ist das natürlich auch schon wirklich klasse, ne? Dass der nicht Wahnsinn, manchmal eine Körpersprache hat, wo du ihn durch einen Fleischwolf drehen willst oder dass der nicht gerne wahnsinnig viel zurückläuft. Ja, okay, Messi auch nicht, das ist eine blöde Ausrede im modernen
Fußball. Lennart Karl auch nicht.
Lennart Karl auch nicht, aber das ist ja der neue Messi, insofern darf der auch vorne stehen bleiben. Für mich ist, gut, die Vertragsverlängerung mit Kovac war falsch aus meiner Sicht. Ja, er hat tolle, super, das war der richtige Mann zur richtigen Zeit, Champions-League-Platz erreicht, aber dann musst du so stark in der Führungsebene sein und sagen, ist das dann wirklich der Trainer für die nächste Legacy? Ist das wirklich der Trainer für die nächsten 3-4 Jahre? Oder würden wir nicht doch mit einem, gut, die sind alle auch nicht verfügbar gewesen, ich glaube Hürzel oder sowas irgendwie, aber willst du auf Niko Kovac eine Ära?
Wette abschließen?
Ne? Nein, oder einfach 3, 4, 5 Jahre arbeiten. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Das ist ja, man hat ja seine Qualitäten, das hat er ja bewiesen, aber um wirklich da oben zu bleiben oder wie Europa wieder dahin zu kommen, wo sie die letzten Jahre immer wieder mal waren, weiß ich nicht. Also, aber das ist ja, die Meinung habe ich ja nicht exklusiv. Also, das hörst du ja überall, wenn du auch hier, ne, wenn du Insider hörst oder du dich in Foren rumtreibst, auch viele Fans, jetzt gar nicht mal, also auch die wirklich viel sehen und viel Ahnung haben, die sehen das ja ähnlich. Vielleicht liegen wir aber auch alle falsch und Niko Kovac irritiert uns gerade nur mit, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht.
Du hast dich ja geoutet die letzten Jahre ein bisschen als Städtereisender. Wenn der BVB irgendwo spielt, wo eine nette Stadt ist, dann ist Michael Körner am Start. A. Planst du eine Reise? B. Macht dich der augenblickliche Spielstil des BVB ein kleines bisschen zögerlich, diese Reise zu planen?
Antwort 1. Ja, die Reise ist geplant und zwar schon am kommenden Dienstag. Ich fahre nämlich zum Pokalspiel nach Dortmund. ja, wird mal wieder Zeit, ins Stadion zu gehen. Ne? Also ist halt nicht ganz so einfach. Ich wohne ja in München und man fährt halt 609 Kilometer hin. Aber ja, wir haben uns entschieden, hinzufahren und ich habe ja auch Familie da oben. Insofern ist das immer zwei Fliegen in einer Klappe. Tottenham war so eine Idee für Januar. Das könnte vielleicht sich ausgehen. Gut, die Stadt ist London. Da waren wir natürlich schon mal ein paar Mal, aber ist auch super. Ich mag London irgendwie gerne. Tottenham soll ein schönes Stadion sein. Also nach Dortmund ins Stadion zu fahren, das ist mir dann, ich will nicht sagen, egal wie der BVB spielt, aber du musst dir das ja als Ganztages-Event vorstellen. Ne? Das heißt, man beginnt ja frühzeitig, sich warm zu laufen.
Singen.
Und man sitzt in Schmackes in der Großkreuzkneipe und überlegt 10 Minuten, welche Schnitzelvariante man jetzt wirklich will und geht mit den Fans zusammen zum Stadion, stolpert unterwegs immer noch in den ein oder anderen Fitnessraum, um nochmal in der 0,5 Liter Klasse nachzulegen. Also, ne, das ist, wenn die dann nicht den, ich hätte auch lieber, sie würden jetzt Hurra und nach mir die Sintflut-Fußball spielen, aber das ist ja nicht der alleinige Grund, warum man ins Stadion geht oder einer Mannschaft die Stange hält. Ne? Und wie gesagt, Städtetrips sind immer noch ein Thema für sich. Also in London kann man sich auch sehr, sehr gut den Tag vertreiben. Ne? Also das ist schon, aber gut, muss mal gucken, ob das ist immer so ein zeitliches Ding. Ne? So unter der Woche 2 Tage weg und die Frau fragt, sag mal, das kann nicht sein, der BVB spielt schon wieder.
Ja, ich habe gestern mit meinem Sohn geredet und gesagt, wir könnten mal nach London fahren. In dieser Woche ideal natürlich. Dienstag Chelsea, Stamford Bridge, war ich noch nicht. Mittwoch Emirates Stadium, Arsenal gegen Bayern, war ich auch noch nicht. Das wäre optimal gewesen, aber du bist ein Tausender los, mindestens.
Ja, die Karten, also du musst natürlich gucken, die Karten sind ja immer so ein Ding. Ne? Komischerweise, wenn man dann irgendwann mal... Also, man kann ja auch ein paar Kontakte knüpfen, wird ja oft angesprochen, auch wenn du irgendwo in Barcelona unterwegs bist und isst irgendwo in irgendeiner Food Hall Tapas und da bist da mit einem BVB-Trikot, dann kommst du ja mit anderen BVB-Fans ins Gespräch. Die sind ganz oft in Fanclubs organisiert oder haben irgendwelche Ticket-Connections. Also das kostet alles Geld, ne? Also das ist Eintritt umsonst, gibt's auch nicht im Legoland, ne? Das ist leider ist so.
Legoland erstaunlich teuer übrigens. So, wir sprechen dann später, oder ich spreche dann später mit Andi Obst und habe jetzt festgestellt, es kommt eine Länderspielpause. Michael, warum kommt eine Länderspielpause?
Naja, der Grund ist tatsächlich, glücklicherweise gibt es sowas nicht wie die Nations League im Basketball, also wirklich was komplett Unwichtiges, sondern es gibt die WM-Qualifikation und auch der Weltmeister muss sich qualifizieren. Und das steht jetzt an. Also die ersten beiden Quali-Spiele für Deutschland, Freitag in Ulm gegen Israel und am Montag auf Zypern, gegen überraschenderweise Zypern. Beide Spiele live bei Magenta Sport, die Werbung darf ich machen. Genau.
Unbedingt,
ja,
unbedingt.
Das ist schon interessant, weil natürlich wieder ein neuer Kader. Ne? Da sind allerdings auch Euroleague-Spieler dabei. Also diesmal nicht nur, wenn man so will, die die armen Schweine, die sich den Hintern aufreißen, um dann später gar nicht mehr zu spielen, sondern sie haben jetzt eine gute Mischung gefunden und auch andere Länder haben den Vorteil, auf Spieler aus Euroleague-Teams zurückzugreifen und insofern, das ist schon, also ist schon, ja, ist Welt- und Europameister, zeigt sich wieder dem deutschen Publikum, also da sind wir doch alle heiß drauf. Ja, wobei gut, du mit Andi Obst wahrscheinlich über den FC Bayern München sprechen möchtest, oder?
Ja, habe ich natürlich schon. Habe ich schon. Worüber wir nicht gesprochen haben, aber das ist ein bisschen durch da. Ist Trier. Ich war vor 3,5 Jahre her, war ich in Trier und habe dort dem deutschen Davis Cup Team zugeschaut. Gegen die Schweiz. Deutschland hat verloren, weil Alexander Zverev es fertig gebracht hat, gegen Marc-Andrea Hüsler zu verlieren. Und Daniel Altmaier, danach ging es dann Wawrinka. Wurscht. Trier scheint mir sehr gut in diese Saison gestartet zu sein. Warum, Michael? Warum?
Ja, ich würde mal sagen, das hat zwei Gründe. Zum einen, glaube ich, wissen viele, die da spielen, gar nicht, dass das eine Stadt ist, die noch in Deutschland ist. Also die Anreise dauert ja, glaube ich.
Die älteste deutsche Stadt, bitte.
Die Anreise nach Trier, egal von wo du kommst, dauert ungefähr 4 Tage. Also es geht nicht schneller. Ich musste mal nach Trier und weiß noch, dass mir dann irgendwann, das haben wir damals auch Trier erste Liga übertragen, und dann hat mir irgendwann damals der Leiter der Sendung gesagt, ja, da kannst du nur hinfliegen. Du musst nach Luxemburg und dann mit dem Auto rüber. Und ich so, was ist denn, ist das dein Ernst oder was? Er sagt, da guck doch mal, wie die Züge dahin fahren, oder willst du mit dem Auto fahren? Das dauert übrigens 3 Tage mit 2 Übernachtungen. Und Fakt ist, er hat recht. Also, das ist eine super schöne Stadt und Kultur und Porta Nigra und Römer hier und hast du nicht gesehen und Moselwein. Aber bis du da bist, geht dein Kind in die Schule. Also, das ist ja unfassbar weit weg. Also, es ist logistisch gesehen eine Farce. Also, sorry, Schwenningen im Eishockey, wer da.
Wollte ich gerade sagen.
Im Eishockey, wer da auf dem Dienstplan seinen Namen sieht, der rammt erstmal wieder seine Stirn gegen die Wand, weil er denkt, ah, ich bin wieder eine Woche unterwegs. Also das sind diese logistisch die beiden Städte, wo ich sagen muss, als Kommentator hinzufahren, das ist leider krass. Spaß beiseite. Ja, die spielen gut, weil natürlich sind die im Kern so ein bisschen zusammengeblieben. Das ist ja immer wichtig, ne? Wissen wir, Aufstiegseuphorie, das ist nicht nur blödes Chronistengeschwätz, sondern das gibt's tatsächlich. Und gerade zu Saisonbeginn haben doch viele andere Teams, die neu zusammengewürfelt sind, Probleme mit ihrer Identität. Also das haben wir dieses Jahr doch massiv gehabt. Zum einen haben viele Teams auch komisch eingekauft oder komisch gescoutet. Das liegt natürlich daran, dass der Spielermarkt so krass schwierig war in diesem Sommer im Basketball. Es gibt ja diese Geschichte, ne, dass du jetzt auf dem amerikanischen Colleges durch dieses neue Abkommen viel Geld verdienen kannst. College-Basketball war ja immer reiner Amateursport. Das hat sich komplett erledigt. Und wir haben mittlerweile 35 Deutsche in der NCAA, also im amerikanischen College-Basketball. Das musst du dir mal geben. Da sind natürlich absolute Monster-Talente dabei, die in die NBA gehen werden, wie jetzt ein Steinbach zum Beispiel. Der soll da auch hin und der verdient da auch ein richtig Geld, das ist ja okay, aber wir haben auch viele andere, die vielleicht in Europa auch gut aufgehoben wären, weil sie hier viel mehr Spielzeit bekommen oder weil sie hier vor allen Dingen auch eine gute Ausbildung bekommen. Nicht jedes Team im College-Basketball hilft dir ja, ne? Also da gibt es ja auch ganz große Unterschiede. Teilweise die Programme auch unterschiedlich angelegt, je nach Spielertyp, ne? Also manche, früher hieß es immer Georgetown, da gehen die Center hin, da ist der beste Trainer für Center-Spieler und so weiter. Und deswegen haben wir ja im Spielerrecruiting in diesem Sommer bei einigen Teams, siehst du, die haben da wirklich daneben gegriffen oder die haben ganz spezielle Typen geholt, die ja eher so für sich spielen, ne? Du merkst das irgendwie. Ich habe zum Beispiel bei einem Ulmer Spieler, bei dem Chris Ledlum, habe ich das Gefühl, ey, der guckt nur auf seine Stats. Das ist bestimmt ein guter Basketballer und der gehört auch in eine gute Mannschaft, aber wenn der den Ball hat, dann, also ein schwarzes Loch ist nichts dagegen, den siehst du nie wieder, den Ball, ne? Und das macht natürlich viel auch dann kaputt und beziehungsweise hilft nicht, einen speziellen Basketball zu entwickeln, den der Trainer sich vielleicht vorgestellt hat. Und das haben wir in Trier nicht. Also da wird einfach, ne, das wird einfach das gemacht, was letztes Jahr gemacht wurde, weil das war ja gut. Und die haben auch gute Spieler und die haben ein super Publikum. Trier ist ja tatsächlich eine Basketball-Hochburg schon immer gewesen. Und das hilft. gerade wenn sich die anderen Teams noch nicht gefunden haben. Und du musst dir vorstellen, wenn die Saison Mitte Oktober losgeht, die beschäftigen sich ja erstmal alle nur mit sich selbst. Ja? Mhm. Also die Teams trainieren ja nur ihr eigenes Ding. Offense, Defense. Und dann heißt es so, jetzt fahren wir nach Trier. Ach so, was machen die denn eigentlich? Ach so, ja, das ist ja egal. Wir gucken auf uns. Du kannst Spielerinterviews führen, nach dem Spiel, vor dem Spiel, vor allen Dingen vor dem Spiel. Wie wollt ihr heute das Spiel angehen? Was habt ihr euch vorgenommen? Trier etc. kannst du auswechseln, wegzunehmen. Wir schauen nur auf uns. Das ist so, also bei Alba Berlin hat das zur Philosophie gemacht. Die gucken wirklich nur auf sich, weil die einfach einen Spielstil haben, der, wenn, also das alte Alba, sage ich mal, wir haben jetzt ein neues Alba, da war es denen egal, wer da stand. Ja, also natürlich wussten die, wenn sie gegen Real Madrid und Eddie Tavares spielen, dass da irgendeiner ist, der ist so groß wie ein Fernsehturm. Scheißegal, wir machen trotzdem unser Ding. Aber das kannst du dir heutzutage nicht mehr erlauben. Ne? Also, dass du zu Saisonbeginn, möchte dazu sagen, zu Saisonbeginn. Natürlich ist dann nach ein paar Spieltagen, merkt man, ah, die Trierer spielen das und die haben die Systeme und da ist der kann das. Aber bis das alles mal so weit durchgedrungen ist, dass du weißt, was die da genau machen in dieser Stadt, die so wahnsinnig weit weg ist und warum müssen wir da zweimal übernachten, hast du das Spiel schon verloren. Also.
Ich darf euch aber sagen, die ihr jetzt sofort auf dem Weg nach Trier seid, die Halle in Trier ist echt lässig.
Also, wo du gerade ansprichst, mal Städtetrips zu machen, um sich den BVB anzugucken. Also, wenn man in der BBL ist es ja oft so, die Vereine nehmen nicht so wahnsinnig viel Auswärtsfans mit. Ne? Also, wenn du in Ulm bist und da spielt Hansa Rostock und da ist vielleicht ein versprengter Ostsee-Fan mit einer einsamen Fahne irgendwo. Wahrscheinlich auch nur, weil er sich verlaufen hat und eigentlich ganz woanders hin wollte. Das gibt's ja in der BBL so nicht, ne? Aber für den Fall, dass du mal Bock hast, dein Team zu begleiten, in der BBL, da würde ich sagen, Rostock natürlich immer super ein Ort, weil du bist einfach an der Ostsee und kannst da einmal durchatmen. Aber dann mal nach Trier fahren und so ein bisschen Kulturprogramm zu machen und mal nach Luxemburg rüber, das ist nämlich tatsächlich, das war jetzt kein Witz vorhin, das ist wirklich ums Eck. Also da fährst du halt mit deinem Mietwagen ungefähr 21 Minuten und stellst den bei dem anderen Sixt wieder ab und dann bist du schon da. Plus die ganzen Kultur, hier Ida Oberstein, Edelsteine, Moselwein, also du kannst da dir deine Zeit sehr gut verbringen. Ich will jetzt hier gerade zum Trier-Botschafter werden.
Ja.
Steinigen, weil ich sage, das liegt 2 Jahre weg von allem.
Also in Würzburg mittlerweile Michael Törner nicht so wohl gelitten aufgrund der Hallendiskussion, aber in Trier wird man dir bald ein Denkmal errichten.
Würzburg auch schön als Ausflug übrigens.
Ja, natürlich.
Also kulinarisch und hier, also auch da kann man direkt Musselwein mit Frankenwein vergleichen. Wobei, das ist glaube ich, eine einfache Entscheidung, oder?
Ja, nicht für mich. Für mich ist es wurscht, weil ich trinke keinen Alkohol. Nee, null, null. Komplett langweiliger Österreicher. Die abschließende Frage, Michael. Gegen wen spielt denn der BVB am nächsten Dienstag?
Ja, wir haben ein Testspiel am Samstag in Leverkusen.
Ja, okay. Gegen Leverkusen? Okay. Ja, das wird schön. Also Leverkusen findet sich schon langsam. Es ist schon spannend, oder? Da finde ich, dass Leverkusen auch zusammengewürfelt, neuer Trainer und plötzlich gewinnen die bei City.
Sie gewinnen bei City und vor allen Dingen, sie spielen, also mittlerweile fast, will ich sagen, sie spielen ganz ähnlich wie unter Xabi, aber so, das ist schon echt gut. Ne? Also super, also im Grunde treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die auch, der BVB spielt ja sehr effizient und eigentlich nicht so fehleranfällig. Und bei Leverkusen habe ich das Gefühl, also die Over-Under-Wette bei beiden Spielen, da würde ich sehr vorsichtig sein, aufs Over zu gehen. Also ich glaube, mehr als
2.
Also
2,5 ist das Over-Under, oder?
Aber tatsächlich auch, ich fahre dann nach dem Spiel am Dienstag von Dortmund noch nach Hagen. Ich habe mir angeschaut, was ist denn die späteste Möglichkeit, denn es ist zum einen 21 Uhr Spiel und es hat vor allen Dingen extrem viel Verlängerungscharme plus Elfmeterschießen, also das kann, da kann Mitternacht der Gong, der kann schon kommen unter Umständen, wenn das da so lange geht im Pokal.
Vorbildlich, aber dass Michael Körner nach wie vor die öffentlich öffentlich-rechtlichen, hätte ich fast gesagt, nein, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.
Und, ich habe am Samstag überlegt, um das noch zu sagen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da frage ich mal so einen Medienprofi wie dich jetzt, weil du bist ja, ob das die Menschen interessieren würde. Ich bin am Samstag nach Chemnitz gefahren, Quatsch, am Sonntag von München aus. Und wenn man das alles mit ÖPNV macht und also alles, ne? Also wirklich von München zum Bahnhof, Bahnhof und umsteigen, Erfurt, Erfurt, Leipzig, Leipzig nach Chemnitz muss man momentan zweimal umsteigen, weil die Bahnstrecke kaputt ist. Von Chemnitzer Bahnhof zur Chemnitzer Messe ist ein eigenes Video wert, aus meiner Sicht. Ich hab zwischenzeitlich überlegt, wenn ich da mal ein lustiges Video rausmache, welche Verkehrsmittel man benutzt, wie schnell man teilweise zwischen den Verkehrsmitteln läuft, um das jeweils andere zu erreichen und welche Eindrücke man von allem bekommt, was man so sieht. Bahnhöfe, Umfeld, Menschen, Verhaltensweisen, aber dann auch plötzlich natürlich, ne? Also dann bist du ja in Leipzig und da ist ja auch dann Historie und schöne Gebäude und alles. Ich weiß nicht, ob das die Menschen interessieren würde, aber ich hatte am Sonntag kurz überlegt, der Tag im Leben eines Kommentators, der, ich war dann am Ende mit Übernachtung, wie lange war ich unterwegs? 32 Stunden für im Grunde 2,5 Stunden Produktion und Spiel. Ob das im richtigen Aufwand miteinander steht und was man alles so sieht und was man auch isst, ne? Du hast ja, also ich versuche momentan mich gesund zu ernähren, also ne, weil ich einfach fett bin und abnehmen muss. Aber du hast ja teilweise keine Chance, wenn du nicht Meal Prep machst und dir was mitnimmst, wenn du unterwegs an Bahnhöfen bist oder irgendwo, da gibt's ja wirklich nur dieses Kohlenhydrate, Currywurst, Overkill, Pommes, Gedöns und allem. Und dann beim Spiel selber in Chemnitz Food Trucks mit wirklich schönen Sachen, aber nicht gesund. Also ich hatte überlegt, ob ich das, wenn ich das mal alles in ein Video packe, ob das unterhaltsam sein könnte.
Michael, wir freuen uns darauf. Wie auch auf das Testspiel des BVB in Leverkusen und dann die richtige Geschichte am nächsten Dienst. Kurze Pause in der Big Show 737.